Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis von Thieme und gilt als Erweiterung zu einem Artikel bzw. hier jetzt einem Interview in der Ausgabe 523. Hallo.
Hallo, wie geht's dir, Sabrina?
Ganz gut, noch ein bisschen angekränkelt.
Ja, man hört's.
Genau, du aber gesund, ne?
Ich bin absolut gesund. Bei mir sind sonst alle krank in meinem Umfeld. Also es ist absolutes Lazarett hier bei mir zu Hause, aber ich bin gesund.
Ist doch schön, dann kannst du dich kümmern.
Absolut, ja.
Um alle und um jeden, noch neben dem, was du eh schon alles tust.
So ist es.
Aber bevor wir jetzt deine Vorzüge als Krankenpfleger darstellen, wollen wir den HörerInnen sagen, dass wir heute einen Gast natürlich wieder bei uns haben. Und zwar ist es diesmal der Professor Dr. Jens Schneider. Hallo, Jens.
Ja, hallo an euch beide. Freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und bin gespannt auf das Interview.
Wunderbar. Jens, die meisten kennen dich wahrscheinlich jetzt erstmal noch nicht von unseren HörerInnen. Deswegen erzähl doch mal, wer bist denn du und was hast du bisher so gemacht?
Ja, danke schön. Ja, mein Name ist Jens Schneider. Ich bin seit kurzem Professor für angewandte Therapiewissenschaften mit Schwerpunkt Ergotherapie an der Hochschule Trier. Ich habe zunächst, wie denke ich, die meisten von euch, Ihnen, eine Ausbildung zum Ergotherapeuten gemacht in Birkenfeld-Nahe. Im Anschluss dann den Bachelorstudiengang für deutsche Ergotherapeuten an der Solt Hochschool und den europäischen Masterstudiengang für Ergotherapie. Das ist ein Masterstudiengang, wo verschiedene Hochschulen zusammenarbeiten aus Großbritannien, Dänemark, Niederlande, der Schweiz und Schweden, sodass man da einen ganz guten internationalen Blick bekommen hat auf die Ergotherapie. Ich habe 2022, also letztes Jahr, meine Promotion im Fachbereich Ergotherapie abgeschlossen an der School of Sport and Health Sciences und am Center for Transforming Sexuality and Gender an der University of Brighton in Großbritannien und habe mich da schwerpunktmäßig mit Transmännern beschäftigt und den Geschlechtsangleichungsprozess aus der Betätigungsperspektive. Ich würde aber noch später nochmal genauer auf die Promotion eingehen. Habe sowohl vor, während als auch nach meiner Studienzeit als Ergotherapeut gearbeitet in verschiedenen Fachbereichen, wie zum Beispiel Pädiatrie, Neurologie, Geriatrie und Psychiatrie, sowohl in Praxen als auch Akutkliniken und auch als Selbstständiger. War auch in der Lehre tätig oder bin es immer noch, sowohl an Fachschulen als auch in Studiengängen für Ergotherapie und Gesundheitswissenschaften auf Bachelor- und Masterniveau in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden. Und momentan leite ich zwei Netzwerke, sowohl ein internationales Netzwerk als auch ein deutschsprachiges Netzwerk zu den Themen Sexualität und Geschlecht in Bezug zur Ergotherapie und Occupational Science. Das wäre so meine kurze Zusammenfassung, was ich bislang gemacht habe.
Ganz schön beeindruckend, ja.
Und bei ja,
Dozent,
danke schön.
Das sehen die unsere ZuhörerInnen nicht, da musste der Robert grinsen, weil der Robert war schon dein Schüler, ne?
Genau, Student, ja,
Student,
genau.
Student,
Entschuldigung.
Genau, ja. Es ist schön, dass das dann nochmal so zusammenkommt, ja.
Auf alle Fälle, finde ich auch, Jens. Also wirklich beeindruckender Lebenslauf. Ich habe ja Sabrina schon ein bisschen angeteasert, dass du doch schon sehr, sehr viel gemacht hast. Vieles, was andere ErgotherapeutInnen in Deutschland noch nicht getan haben, muss man einfach so sagen, das, was du erreicht hast.
Aber können sich ja jetzt nach dem Podcast hoffentlich auf den Weg machen. Das wäre
doch
ja.
Schön. Oh ja,
ja.
Ja, da geben wir doch jetzt hier mal gleich eine Anleitung für alle Interessierten. Und zwar gehen wir erstmal auf die Basics. Was bedeutet denn promovieren und welche Voraussetzungen muss man denn dafür mitbringen?
Also promovieren bedeutet für mich, dass man sich mit einem Thema oder einem Themenkomplex intensiv auseinandersetzt und neues Wissen generiert. Ich finde, man sollte dafür Leidenschaft mitbringen für dieses Thema und auch natürlich ein gewisses Interesse für das Thema und auch dafür brennen. Denn es bedarf einfach einer längeren Zeit, wo man sich mit diesem Thema oder Themenkomplex auseinandersetzt. Und ich finde wichtig, dass da eine Leidenschaft einfach für diese Thematik da ist. Ich finde, selbstverständlich muss man auch gewisse Grundlagen beherrschen in Bezug auf die Forschung, dass man zum Beispiel schon gewisse Methodologien kennengelernt hat und auch Methoden im Bachelorstudiengang und oder Masterstudiengang. Ich finde es auch wichtig, dass man einmal sich selber, seinen Alltag, aber auch das Forschungsprojekt gut organisieren kann. Das heißt, dass man ein gewisses Zeit- und auch Projektmanagement hat. Denn schlussendlich arbeiten viele ErgotherapeutInnen nebenbei noch neben der Promotion oder man hat ja auch noch weitere Verpflichtungen im Alltag, Familie etc., dass man sich da einfach gut organisiert. Sofern man im Ausland studieren möchte, was bei mir der Fall war, dass man dann einfach auch gute bis sehr gute Sprachkenntnisse in Bezug auf die jeweilige Landessprache hat. Das würde ich sagen, sind so die ja, Grundvoraussetzungen, um zu promovieren. Das Wichtigste, ich sage es noch einmal, ist einfach die Leidenschaft fürs Thema, damit man in der Zeit auch ja, genügend Motivation aufbringen kann für die Promotion.
Jetzt bist du ja Ergotherapeut, wie wir vorhin ja schon mitbekommen haben.
Ja.
Was kann man jetzt damit, also ganz plakativ gefragt, was kann man mit einer Promotion in der Ergo-Welt in Deutschland machen? Also was kann man damit anfangen?
Also derzeit würde ich sagen, ist eine Promotion wichtig, wenn man an eine Hochschule gehen möchte, also an einer Hochschule arbeiten möchte oder in der Forschung. Ich meine, derzeit oder eigentlich schon seit längerem sprechen wir über die Akademisierung der Ergotherapie, sprich die Ergotherapie soll an die Hochschule. Dafür benötigen wir schlussendlich auch promovierte ErgotherapeutInnen, weil die Promotion in der Regel die Voraussetzung auch ist an einer deutschen Hochschule, damit man zur Professorin, zum Professor berufen werden kann. Wir brauchen auch gute Kenntnisse in der Forschung, die man einfach durch eine Promotion nachweisen kann, dass man sich in verschiedene Methodologien und Methoden eingearbeitet hat und diese auch ja, praktisch anwenden kann. Auch das ist schlussendlich wieder eine Voraussetzung für eine Professur. Wir brauchen für eine akademische Ausbildung das, was wir auch wollen für die Ergotherapie, Ergotherapeuten oder ErgotherapeutInnen, die promoviert sind. Die sollen auch gute Kenntnisse haben neben den Forschungsmethodologien und Methoden zu der aktuellen Wissenschaft in Bezug zur Ergotherapie und ich finde auch zur Occupational Science, weil das einfach unsere Bezugsdisziplin ist. Und das sind so die Grundvoraussetzungen, dass wir auch zukünftig genügend ProfessorInnen finden, die als Grundausbildung Ergotherapeuten sind oder ErgotherapeutInnen sind, damit wir schlussendlich auch genügend Professorinnen haben für grundständige Bachelorstudiengänge und auch hoffentlich Masterstudiengänge, weil auch die sind wichtig für die Akademisierung der Ergotherapie und auch für die Professionalisierung. Ich persönlich finde es schade, dass man noch ins Ausland gehen muss, um in der Ergotherapie zu promovieren. In verschiedenen Ländern ist es möglich, dass wir da alle Stufen haben, von Bachelor, Master bis zum Promotionsstudiengang in der Ergotherapie. Das wäre natürlich für Deutschland auch wünschenswert, aber ich denke, das ist noch ein relativ langer Weg zu gehen, bis wir dort angekommen sind. Aber der Startpunkt wäre, dass wir mehr KollegInnen haben, die sagen, ja, wir machen uns auf den Weg der Promotion.
Jetzt hättest du ja sagen können, okay, lass mal die anderen machen, ne? Also, warum soll ich jetzt promovieren? Und weil es hat ja auch was mit Stress zu tun, ist ja, es fällt ja nicht alles vom Himmel irgendwie. Was hat dich denn jetzt persönlich dazu bewogen, zu promovieren? Und letztendlich, was sind auch so deine Ziele für die Ergotherapie?
Also der Hauptgrund, warum ich promoviert habe, war eigentlich das Forschungsthema. Ich habe mich mit dem Forschungsthema transidente Menschen und Betätigung schon während meiner Masterarbeit beschäftigt und wollte diese Thematik auch weiter fortführen. Habe mich dann schlussendlich für das Thema Transmänner entschieden und den Geschlechtsangleichungsprozess aus der Betätigungsperspektive. Das heißt, meine Doktorarbeit hat auf der Masterarbeit einfach aufgebaut und ich fand dieses Thema so wichtig und so spannend und wusste einfach auch, dass es so viele Wissenslücken gibt im Bereich Ergotherapie, Occupational Science, dass es sich lohnt, da noch weitere Forschungsarbeiten, ja, anzugehen, anzulegen und durchzuführen. Und ich wollte einfach die Thematik vertiefen. Darüber hinaus war mir klar, dass ich mich langfristig gesehen an einer Hochschule sehe, sowohl im Bereich der Lehre als auch im Bereich der Forschung und auch die Ergotherapie, was die Weiterentwicklung angeht, der Profession, da einfach auch diese vorantreiben will. Und da sah ich es als notwendig an, auch da nochmal zu promovieren. Genau. Der letzte Punkt, den ich gerade gesagt habe, deckt sich halt sehr mit meinen Zielen. Ich wollte an die Hochschule, das habe ich jetzt vor kurzem, bin ich zum Professor ernannt worden im Bereich der Ergotherapie. Und wie geht es jetzt weiter? Wo kann ich weiter oder wo sehe ich weiter die Entwicklung? Für mich ist es natürlich auch wichtig, verschiedene Akzente für die Ergotherapie zu setzen, sowohl im Bereich der Lehre als auch im Bereich der Forschung. Um mal so ein paar kleine Ideen zu geben. Ein Fokus von mir ist halt das Thema lebensweltorientierte Forschung weiterzuentwickeln, auch mit verschiedenen Methodologien und Methoden, die einen klaren ergotherapeutischen Fokus haben. Dann das Thema, wo ich brenne, meine Master- und Doktorarbeit drin geschrieben habe, ist das Thema geschlechtliche und sexuelle Diversität, im speziellen Transpersonen. Auch das würde ich gerne weiterführen. Und was sicherlich sehr aktuell ist und wichtig ist auch für die Ergotherapie, ist das Thema E-Health und Digitalisierung. Wenn wir jetzt so an Telemedizin oder Teleergotherapie denken, auch da sehe ich so einen Fokus, den ich gerne setzen würde. Und das sind jetzt so einzelne Beispiele, wo ich denke, da würde ich ganz gerne Akzente für die Ergotherapie setzen. Da ich ja sehr viel im Ausland gemacht habe, sowohl was Bachelor, Master und Promotion angeht, sehe ich es wichtig an, dass wir sowohl mit nationalen als auch internationalen Partnern kooperieren, weil ich finde, wir können nur gegenseitig oder voneinander lernen. Und von daher brauchen wir, glaube ich, auch nochmal die Perspektive aus dem Ausland. Und ich denke, wir können von anderen Ländern lernen und natürlich andersrum genauso.
Hast du unglaublich viele Punkte angesprochen, wo ich sehr viele sehr gerne vertiefen würde. Ich muss mich ein bisschen am Riemen reißen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich mache jetzt mal ganz gemäß unserem Skript weiter, weil es führt einfach zu tief. Und zwar hast du ja jetzt schon dein Thema benannt. Welche Relevanz nimmt denn dieses Thema in der Ergotherapiewelt speziell für dich deiner Meinung nach ein?
Ja, also ich habe ja bis vor kurzem auch noch als praktizierender Ergotherapeut gearbeitet und da sah man schon auch, oder die Nachfrage war relativ groß, dass auch Transpersonen Ergotherapie als Heilmittel sehen für die Unterstützung, wenn es um die Verbesserung ihrer eigenen Betätigungsperformance geht. Klar, die nennen das nicht so, aber das wäre jetzt so in meinem Sprachgebrauch, wo so der Fokus liegen könnte. Und da brauchen wir natürlich verschiedene Methoden oder Konzepte. Was können wir da in der Ergotherapie genau anbieten? Ich finde, wir sollten auch in der Ergo wir leben in einer diversen Gesellschaft und brauchen deshalb auch Antworten in Form von Methoden, Konzepte, die wir KlientInnen anbieten, die sich als LGBTQIA+ identifizieren. Ein weiterer Punkt, ich habe eben ganz kurz die Netzwerke angesprochen. Ich habe zuerst mit einem brasilianischen Kollegen das internationale Netzwerk gegründet und wir sind ganz klein gestartet und haben mittlerweile über 100 ErgotherapeutInnen und Handlungswissenschaftler oder BetätigungswissenschaftlerInnen aus 19 Ländern. Dann sieht man daran auch schon, dass das Interesse innerhalb unserer Profession da ist, sich mit dem Thema Sexualität, Geschlecht, sexuelle Vielfalt, geschlechtliche Vielfalt auseinanderzusetzen und da einfach auch mehr Wissen zu generieren. So was Lehre angeht, wie können wir das überhaupt in den Ausbildungen oder Studiengängen sinnvoll und adäquat lehren, aber auch was Forschung angeht und schlussendlich, wie kann auch die Praxis aussehen. Ja? Von daher denke ich, ist da auch nochmal ein Bedarf. Da ein weiterer Punkt in Bezug auf meine Doktorarbeit. Auch hier habe ich nochmal geschaut, wie können verschiedene Forschungsmethoden mit einer ergotherapeutischen Perspektive angewendet werden. Das heißt, auch hier nochmal zu entwickeln, neue Forschungsmethoden oder Ansätze, sodass wir auch ganz klar Betätigung als solches untersuchen oder erforschen können oder betrachten können. Ich glaube, da gibt es einfach auch nochmal sehr viel Bedarf, ja. Die Forschungsmethoden als solches weiterzuentwickeln.
Okay, jetzt mag ich doch noch mal kurz zwischengrätschen.
Gerne.
Und zwar hast du ja auch erzählt, dass du als praktizierender Ergotherapeut gearbeitet hast. Kannst du uns mal ein Patienten- oder ein Klientenbeispiel geben, mit welchem Anliegen da zum Beispiel auf dich zugegangen wurde, was dich dann auch inspiriert hat zu deiner Masterthesis? und auch Promotion
Also
später.
die Masterarbeit war sozusagen davor und dann
Ja,
danach habe ich mich erst
genau.
selbstständig gemacht. Aber
Ah.
es gab zum Beispiel einen Klienten, der selber Arzt ist und nicht wusste, wie kann er sich denn jetzt seinen KollegInnen gegenüber outen und schlussendlich auch seinen PatientInnen. Das war zum Beispiel ein ganz großes Thema, wie kann überhaupt das Outing als solches stattfinden, ja, am Arbeitsplatz. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Vorgehensweisen. Macht man sowas face-to-face bei Einzelpersonen oder macht man einen großen Aushang und sagt, ab jetzt möchte ich so und so genannt werden? Oder sucht man sich KollegInnen, die in irgendeiner Weise unterstützen können, sodass die auch mögliche Diskriminierung etwas mit abfangen können? Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das machen kann. Und schlussendlich muss man dann nochmal individuell schauen oder beraten, wie das in der Situation vor Ort gemacht werden kann. Und das passt dann auch ganz gut nochmal zu meiner Doktorarbeit. Bei Coming Out wird in sehr vielen unterschiedlichen Studien beschrieben, dass das eine wichtige Aktivität, Betätigung ist. Aber oftmals wird sie nur benannt und nicht konkret beschrieben, auf welche unterschiedliche Art und Weise kann man es überhaupt tun. Ein Outing gegenüber den Eltern, Lebenspartner, Lebenspartnerin, gegenüber Kindern am Arbeitsplatz, das ist immer sehr unterschiedlich. Und wir brauchen als ErgotherapeutInnen auch Ideen, was können wir unseren KlientInnen mit an die Hand geben. Ja, und von daher finde ich Praxis und Forschung, das passt einfach sehr gut zueinander.
Super spannend, Jens. Also wirklich, weil man denkt ja gar nicht so drüber nach, also gerade über die Thematiken, gerade Sabrina, du wirst mir beipflichten, ist für jemanden, also für mich als Ergotherapeut, der jetzt gar nicht mit so einem Klientel zu tun hat, ist es nicht im Kopf, ne? Dass natürlich auch genau das auch dazugehört. Ne? Also von daher super spannend. Kurze Frage, Jens. Sollten sich die Ergotherapeuten oder Innen für mehr Studien begeistern? Also findest du das wichtig, dass wir uns Studien angucken, die Ergos? Und wenn ja, weshalb? Warum ist das wichtig?
Also ich beantworte die Frage natürlich mit Ja und auf jeden Fall. Mein Eindruck ist oft, oder ich habe so das Gefühl, wenn ich da falsch liegen sollte, dürft ihr mich gerne korrigieren, dass man so das Gefühl hat, Studien werden so als etwas Trockenes, total Theoretisches abgestempelt, aber meines Erachtens nach ist es genau das nicht, ja, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Ich finde, die Studien unterstützen uns als PraktikerInnen, wie wir die ergotherapeutischen Prozesse, die ergotherapeutischen Interventionen gestalten können. Das heißt, sie geben uns Ideen, wie wir die Interventionen gestalten und im besten Fall zeigen sie ja auch, wie wirksam diese Interventionen sind. Das heißt, sie helfen uns schlussendlich auch dabei, unsere ergotherapeutischen Interventionen gegenüber ÄrztInnen oder anderen Professionen besser begründen zu können. Das heißt, sie reflektieren. Wir können dadurch auch nochmal besser unser eigenes professionelles Handeln reflektieren, uns selbst gegenüber, aber auch gegenüber anderen Personen. Ich finde, wir brauchen sozusagen beides, sowohl die ForscherInnen als auch die PraktikerInnen, denn die PraktikerInnen können uns unterstützen, Forschung durchzuführen und dies erforschen können sozusagen auch die Praxis im besten Fall positiv beeinflussen, dass wir einfach da nochmal mehr Unterstützung bekommen, wie wir sie durchführen. Von daher, ja, wir sollten uns mehr mit Studien auseinandersetzen und das nicht so als theoretisch abstrakt ansehen, sondern es hilft uns eigentlich bei unserer täglichen Arbeit oder es sollte uns im besten Falle dabei unterstützen.
Ich komplett mit. Also man sieht ja oftmals, finde ich, so einen kleinen, ja, Grabenkampf zwischen KollegInnen, die jetzt ja studiert haben und andere, die nicht studiert haben. Und dann heißt es immer, die Studierten, ja, die sind ja nicht praktisch genug. Und diese Diskrepanz, denke ich, ist wichtig, irgendwie aufzuweichen, um nochmal aufzuzeigen. Auch gerade ja, Studierende, die jetzt einen Bachelorabschluss haben, dass es nicht erstmal primär mit viel mit Forschung zu tun hat, sondern gewisse Grundlagenkenntnisse.
Genau, ja.
Trotzdem immer noch praktisch unterwegs ist.
Genau, ja.
Jetzt haben wir ja die Studien angesprochen und natürlich gehört es auch dazu, sich zu akademisieren. Letztendlich ist es ja so, Studien zu lesen ist auch nicht immer einfach. Wie stehst du zu diesem Thema Akademisierung in Deutschland und welche Vor- und Nachteile siehst du dahinter?
Also ich oute mich jetzt mal als klarer Befürworter der Akademisierung. Ich finde, die Ergotherapie gehört an die Hochschule. Unser Ziel sollte es sein, dass wir reflektierte PraktikerInnen an den Hochschulen ausbilden, die aber auch ein wissenschaftliches Verständnis haben, also verstehen, was bedeutet überhaupt evidenzbasierte Praxis. Das heißt, die Studien zu lesen, die Studien zu verstehen und schlussendlich auch in die Praxis zu transferieren. Das sollte schlussendlich das Ziel sein innerhalb der akademischen Ausbildung auf Bachelor-Niveau. An den Hochschulen haben wir natürlich einen anderen Zugang nochmal zum Thema Wissenschaft, zur Literatur. Wir haben die Datenbanken. Wir können oftmals vielleicht etwas einfacher auch nochmal interdisziplinäre Lehre anbieten. Wir können durch verschiedene Kontakte auch international ausgerichtete Lehre anbieten. Ich denke, das habe ich jetzt schon mehrmals angedeutet. Ich bin einfach ein sehr großer Fan von internationaler Zusammenarbeit. Hier ist oftmals die Barriere mit der englischen Sprache, wobei ich immer wieder betone, wir sind in keinem Englischkurs, sondern wir sind weiterhin ErgotherapeutInnen. Und solange wir uns verständigen können, ist das auch für die Studierenden vollkommen ausreichend. Aber die Basis, um sich zu verständigen, finde ich einfach wichtig. Und ich glaube, dass das an der Hochschule nochmal anders gelebt werden kann als an den Berufsfachschulen. Wir haben natürlich auch durch die verschiedenen Skills Labs die Möglichkeit, Praxis und Forschung miteinander zu verbinden und die eigenen Forschungsprojekte, die an den Hochschulen durchgeführt werden, dass wir da auch die Studierenden ganz gezielt mit involvieren und mit einsetzen, sodass die Studierenden auch verstehen, was bedeutet Forschung innerhalb eines größeren Kontextes. Dass es da auch nicht nur, Entschuldigung, so theoretisch wird. Wir lesen jetzt nur Research Papers, sondern wir sehen, wie Forschung aktiv gelebt werden kann. Von der ersten Idee über die Datenerhebung, Datenauswertung bis schlussendlich hin zum publizierten Paper. Das müssen die Studierenden nicht selber machen, aber sie sollen eine Idee dafür bekommen, wie größere Forschungsprojekte auch ablaufen können. Und das können wir einfach an den Hochschulen dann nochmal anders leisten. Von daher, hoffe ich, dass die Ergotherapie an die Hochschule kommt und hoffentlich auch sehr zeitnah. Was ich so als, ich will es nicht als negativ sehen, aber was ich noch als Frage mehr oder weniger in den Raum stellen würde, ich finde, wir müssen auch eine Lösung dafür finden, was passiert mit den Berufsfachschulen. Denn die Lehrenden an den Berufsfachschulen, die haben ja bisher exzellente Arbeit geleistet. Und hier müssen wir natürlich auch nochmal überlegen, wie können wir die Lehrenden an den Berufsfachschulen auch mit in diesen gesamten Akademisierungsprozess mit involvieren. Also das finde ich, ist noch eine Frage, die noch nicht so beantwortet ist und ich glaube auch ganz viel Unsicherheit hervorruft bei den Lehrenden an den Berufsfachschulen. Und ich finde, wir dürfen einfach auch nicht vergessen werden, weil sie, schlussendlich haben sie uns alle ausgebildet oder einen Großteil ausgebildet und ich finde, da müssen wir auch eine Lösung für finden. Ja.
Ja, definitiv. Gibt noch viel zu schultern für die
Genau, ja.
Akademisierung.
Richtig,
Und
ja.
es ist eben spannend auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen und es gibt viel zu bedenken und es soll niemand überrollt werden tatsächlich,
Genau,
sondern
ja.
alle mitgenommen werden. Das
Ja,
ist, denke
genau,
ich, auch an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, dass es
ja.
niemandem gibt, dem man jetzt irgendwas abspricht oder sonst irgendwas, sondern oder sich dann plötzlich drüber stellt, sondern dass es ein Prozess ist, den wir alle gemeinsam begleiten müssen, wenn wir ihn gehen.
Genau, das sehe ich absolut auch so. Ja, ich finde, wir müssen beides schätzen momentan, sowohl die akademisierten ErgotherapeutInnen, aber auch die Kollegen, die KollegInnen, die ganz viel Erfahrung mitbringen. Weil wir brauchen beides. Ja, es nützt uns nichts, wenn wir eines davon ausschließen, sondern es muss einfach zusammenkommen. Und da schließe ich mich dir vollkommen an. Wir müssen gucken, wie viele Fragen gibt es überhaupt zu diesem Thema noch und wie bekommen wir die auch sinnvoll und konstruktiv für möglichst alle gelöst, ja.
Kommen wir nochmal zu den Studien, die immer wieder viel diskutiert sind und auch für Studien für die Ergotherapie in Deutschland. Da gibt es ja nicht so viele. Wenn ich jetzt als kleiner motivierter Ergotherapeut denke nach diesem Podcast, boah, ich möchte mehr für diese blanke Fläche in Deutschland tun. Was kann ich denn morgen anfangen? Vielleicht auch so ein Stichwort Anwenderstudien oder sonst irgendwas. Hau uns da mal raus, was wir denn da ab morgen tun können?
Ja, also zum einen kann jede einzelne Ergotherapeutin, jeder einzelne Ergotherapeut an Studien mitwirken, wenn zum Beispiel KollegInnen aus der Wissenschaft, Kolleginnen aus der Praxis suchen, Teilnehmende an einer Studie zu sein. Ja, zum Beispiel in Form von Interviews oder von Beobachtungsstudien etc. Weil schlussendlich liefern uns die KollegInnen aus der Praxis die Daten oder die Informationen, die wir innerhalb der Wissenschaft weiterverarbeiten. Zum anderen kann sich natürlich auch jeder weiter qualifizieren. Sicherlich hängt das auch nochmal von den persönlichen Rahmenbedingungen ab. Wir sind ja bei jedem auch unterschiedlich. Aber weiter qualifizieren zum Beispiel im Rahmen von einem Bachelor oder auch von einem Masterstudium. Oder hoffentlich auch bald mehr Promotion innerhalb der Ergotherapie. Ich fände es schön, wenn sich mehr KollegInnen auf den Weg machen würden im Bereich Promotion. Weg bzw. Reise in Großbritannien spricht man immer von der sogenannten PhD Journey. Ich muss gestehen, irgendwann habe ich so oft PhD Journey gehört, dass ich dachte, ich kann es jetzt langsam nicht mehr hören. Aber schlussendlich stimmt es auch, weil es einfach eine längere Reise ist, auf die man sich begibt. Ja. Und das ist sicherlich bei einem Bachelorstudium und beim Masterstudiengang ähnlich. Das sind die Reisen etwas kürzer, aber es ist eine Reise. Und ich fände es schön und sehr wichtig, wenn mehr Kolleginnen, die jetzt schon länger im Beruf sind, auch sagen, ja, ich beginne nochmal was Neues und schaue mir die Ergotherapie einfach nochmal aus einer neuen oder nochmal einer anderen Perspektive an, weil schlussendlich profitieren wir alle davon, auch von den Erfahrungen der Kolleginnen, auch in den Studiengängen. Wie kann man sich weiter orientieren oder wenn man jetzt Fragen hat, wie kann man so eine Promotion angehen? Gerne darf man sich auch an mich wenden mit einer Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Werbung machen darf und ich muss das
Natürlich,
rausgeschnitten
immer.
werden. Ansonsten darf man sich auch sehr gerne an eine wichtige Stelle wenden, nämlich ich finde die Deutsche Gesellschaft für die Ergotherapiewissenschaft, die DGEW. Da bin ich auch mit in der Arbeitsgruppe zum Thema Mentoring, Promovieren in der Ergotherapie. Auch da gibt es Austauschmöglichkeiten, wo jetzt schon KollegInnen dabei sind, die sagen, ja, ich möchte promovieren oder sogar schon in der Promotion stecken. Und da wird von verschiedenen Kolleginnen wird da nochmal beraten oder Unterstützung angeboten. Ansonsten finde ich es auch wichtig, oder ansonsten wäre eine weitere Anlaufstelle der Hochschulverbund der Gesundheitsfachberufe, HVG. Hier gibt es eine Fachkommission zum Thema Forschung und eine Liste mit KollegInnen, die sagen, sie können sich vorstellen, eine Doktorarbeit zu betreuen. In der Regel sind es ZweitbetreuerInnen. Auch das ist nochmal eine Anlaufstelle. Da stehen auch dabei, welche Expertisen man hat und zu welchem Thema man eine Unterstützung oder eine Betreuung geben kann. Also das wäre zum Beispiel nochmal eine Anlaufstelle. Und es ist einfach ganz wichtig, dass man sich vernetzt, weil wir sind einfach noch am Anfang, was die Promotion angeht. Und von daher ist es wichtig, dass man sich mit KollegInnen vernetzt, die vielleicht schon den Weg gegangen sind oder selber im Prozess stecken. Also ich würde sagen, vernetzen ist hier nochmal das A und O, damit man einfach weiß, an wen kann man sich überhaupt wenden, wo findet man vielleicht ErstbetreuerInnen, wie sieht das aus mit den verschiedenen Promotionen, schreibt man eher eine Monographie oder ist es, jetzt komme ich gerade nicht auf das Wort, das hängt mit K an, ist es eine kumulative Promotion, jetzt habe ich es. Ja, es gibt ja verschiedene Arten, wie man promovieren kann. Und da muss auch nochmal jeder für sich wissen, welche Art von Promotion kommt überhaupt für mich in Frage. Ja, und ich glaube, ja, Austausch ist da einfach ganz wichtig.
Super. Jens, wir sliden gleich mal zur letzten Frage und ich muss ehrlich sagen, die finde ich besonders interessant bei dir. Also wir haben diese Frage stellen wir jeden Gast bei uns. Also die ist immer interessant, aber dadurch, dass ich dich ja auch persönlich auch als Dozent kenne, natürlich ist es dadurch noch ein bisschen interessanter für mich. Ja, wer hat dich denn auf deinem bisherigen Lebensweg inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch?
Also die Frage fand ich eigentlich am schwierigsten fast, weil damit könnte ich fast den ganzen Podcast füllen, weil es so viele Leute gibt oder KollegInnen gibt, die mich inspiriert haben. deshalb habe ich mir überlegt, um das ein bisschen abzukürzen, ich würde einfach mal verschiedene Institutionen nennen mit den jeweiligen Kolleginnen, die
Sehr
mich
gern.
supported, inspiriert haben. Also einmal ist sicherlich als erstes mal meine Berufsfachschule zu nennen, weil die mir die Augen geöffnet haben, dass man in der Ergotherapie, ich wusste zwar, dass man in der Ergotherapie auch einen Bachelor oder ein Diplom damals machen kann, aber wo man das überall machen kann und wie man das machen kann. Und meine Berufsfachschule, die Dozierenden sind damals mit uns nach Herren gefahren an die Soldt Hochschule, damals eine Hochschule Soldt, und haben uns die Hochschule gezeigt. Und ich war damals so begeistert, dass ich sofort gesagt habe, an dem Tag, da will ich auf jeden Fall meinen Bachelor machen. Ja, das stand da ganz klar fest. Und dann komme ich direkt weiter, natürlich die KollegInnen bei der Soldt, ja, weil jeder hat hier unterschiedliche Kompetenzen und unterschiedliche Erfahrungen im Bereich der Forschung und es sind verschiedene Wege gegangen. Und hier gab es auch KollegInnen, die den europäischen Master gemacht haben und ganz begeistert davon erzählt haben. Und von daher wurde mir da wieder ein neuer Weg eröffnet. Und für mich war eigentlich klar, es komme, was wolle, ich werde diesen Master machen, weil ich so begeistert davon war, wie die davon erzählt haben. Und bei den KollegInnen im Master, mir war damals gar nicht so bewusst, dass man in der Ergotherapie promovieren kann. Und als ich dann gehört habe, dass einige schon promoviert sind und sogar ProfessorInnen sind in der Ergotherapie, war für mich klar, ich will unbedingt in der Ergotherapie promovieren und nicht fachfremd promovieren. Und da das in Deutschland nicht möglich war, habe ich auch da nochmal ganz tolle ProfessorInnen kennengelernt, die mir Möglichkeiten aufgezeigt haben, zum Beispiel in Schweden zu promovieren oder in Großbritannien zu promovieren. Ich habe mich schlussendlich für Großbritannien entschieden. Und von daher gab es immer wieder verschiedene Etappen auf meiner, wie eben schon gesagt, Reise. Und bei jeder Etappe gibt es eigentlich so viele Personen zu nennen, die mich in irgendeiner Form inspiriert haben, sei es in der Art und Weise, wie man zum Beispiel in Teams miteinander kommuniziert, wie man Forschungsartikel schreibt, wie man lehrt, dass ich geschaut habe, was sind so Eigenschaften, die man, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann, die man vielleicht selber auch für seine eigene Lehre, Forschung etc. mit übernehmen möchte. Und von daher gab es ja insgesamt viele tolle Menschen in der Ergotherapie und interdisziplinär, wo ich sage, die haben mich einfach inspiriert. Ja. Wenn ich jetzt gerade selber nochmal mir selber zuhöre, denke ich gerade, ja, wir sind einfach eine tolle Berufsgruppe, wo es sehr viele tolle KollegInnen gibt. Ja.
Absolut, absolut.
Ja, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Das war
Ja,
es auch
sehr gern.
schon. Die
Ah
HörerInnen
ja,
wissen schon, das war die letzte
super. Ja,
Frage.
super. Ja, vielen Dank.
Super spannend. Und wenn wir euch jetzt dazu inspiriert haben, da noch ein paar mehr Fragen an Jens zu stellen oder das euch irgendwie jetzt gerade zu schnell ging oder ihr sagt, oh, da muss ich nochmal genauer nachhaken, dann schreibt uns gerne unter info@performance-skills.de. Da können wir den Jens bestimmt nochmal anfragen und das
Sehr
ein
gern.
oder andere klären. Genau. Ja, und ansonsten herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und
Genau, von meiner Seite auch nochmal danke, Jens,
gerne, ja.
für den Einblick. Also du hast mich heute wieder so ein bisschen angefixt, doch vielleicht nochmal zu denken, weiterzumachen.
Ja, das wäre doch schön.
Für
Wir
den
brauchen.
European Master wird jetzt die zeitliche Kapazität, glaube ich, nicht da sein. Aber genau, aber trotzdem vielen, vielen Dank. Also es hat mich
Sehr
so ein bisschen
gerne.
beflügelt heute, wo ich sage, okay, eigentlich wäre es doch sinnvoll, da auch nochmal den Weg nochmal weiterzugehen.
Ja,
Genau, also
definitiv.
von daher, von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich glaube, es war eine sehr inspirierende Folge. Und ja, liebe HörerInnen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Und
Und zwar dann
ansonsten,
bei der 51. Folge,
stimmt,
weil wir
wir
haben
haben heute
heute ein kleines
die
Jubiläum.
Jubiläumsfolge 50.
Oh, super.
Gar
Ja,
nicht
herzlichen
richtig
Glückwunsch.
angeteasert. Dankeschön.
Genau,
Ja,
dann,
und
liebe
euch.
HörerInnen, Entschuldigung, Jens.
Nee, ich wollte einfach nochmal sagen, euch auch nochmal vielen Dank für die Einladung und bitte alle Zuhörenden, fühlt euch eingeladen, mich und ich sage das jetzt einfach auch für alle weiteren KollegInnen zu kontaktieren, wenn ihr ein Thema habt zum Thema Promotion. Denn ich glaube, jeder von uns, der jetzt schon fertig mit der Promotion ist, freut sich über weitere KollegInnen, die sich auf den Weg machen. Von daher traut euch, uns anzuschreiben und alles Gute für eure eigenen Wege.
Das sind
Das
doch mal
wäre schon,
schöne Schlussworte.
ja.
Ich wollte schon sagen. Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Also,
Ja.
liebe HörerInnen, bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Passt auf euch auf. Ciao, ciao.
Ciao.
Performance Skills, der Podcast.